stelle mich zunächst mal vor. Mein Name ist Mareike Schmitz. Ich lese etwas vor aus Band 1 und Band 2 des Buches Das Pegasus-Gen, beziehungsweise Pegasos-Gen, das ist wichtig, weil das, glaube ich, die originalgriechische, der originalgriechische Begriff ist. Das Buch ist von Yves Grass und Yves hat sich dankenswerterweise zur Verfügung gestellt, immer zum Einstieg ein bisschen was zu sagen zu dem Auszug, den ich lese. Sie kann es natürlich als Autorin am besten. Und würde jetzt, also ich lese zunächst zwei Auszüge aus dem ersten Band. Wenn du jetzt am Anfang vielleicht gleich mal was sagen würdest zu der Geschichte an sich, dass man das einfach besser einordnen kann.
Okay, hallo, ich bin also die Yves Grass, hat sie mich schon erwähnt, vielen Dank. Um was geht es in dieser Geschichte? Es geht um ein Ehepaar aus Nürnberg und die beschließen, nach Spanien auszuwandern. Ist natürlich nicht einfach, aber die beiden wagen das so am Ende des Berufslebens und gehen in eine sehr einsame Gegend, nämlich in die Sierra Grasalema, das ist in Südspanien, Andalusien, und erleben da natürlich hanebüchen Abenteuer. Und eines Tages, Rike ist begeisterte Reiterin, die Rike Bauer, ist sie unterwegs mit ihrem alten Pferd, merkt, es kommt der Sonnenuntergang und sie kommt mit ihrem Pferd nicht mehr zurück auf die Finca, weil da unten ist es mit den Reitwegen und Wanderwegen nicht so gut bestückt. Sie hält also Ausschau und findet tatsächlich eine uralte Finca und überlegt, ob sie da vielleicht über Nacht bleiben kann. Und bei der Gelegenheit macht sie eben die Bekanntschaft von einem eigenartigen älteren Pärchen und vor allen Dingen von einer alten Dame, die ist stockblind und ist 99 Jahre alt. Und im Laufe des Abends, wo Rike da sitzt, erzählt diese Dame ganz komische Geschichten und Rike hört zu. Und hier wollen wir mal in die Geschichte, in den ersten Teil einsteigen. Danke, Mareike.
Das Pegasus-Gen, Marias Geheimnis. Man weiß heute noch nicht, woher das Gen, welches manche Pferde tragen, stammt. Die Tiermedizin tappt im Dunkeln. Völlig überraschend ließ die Greisin ihre Hände auf die Tischplatte krachen. Ihr Gast zuckte leicht zusammen. Aber da der Mensch nur zu gern dazu neigt, sich jedes Geschöpf auf dieser Erde untertan zu machen, sind sie nahezu verschwunden. Ihr Tonfall wechselte in ein Zischen. Deutlich konnte man Wut im Gesicht der Alten erkennen. »Wer ist nahezu verschwunden?«, fragte Rike vorsichtig nach. Sie konnte Marias Gedankengänge nicht mehr richtig folgen. »Diejenigen, die ihre Nüstern in den Aufwind am Morgen strecken, die werden aussterben. Es gibt nur noch ganz wenige von ihnen.« Maria heftete ihre dunklen, blinden Augen auf das Gesicht ihrer Zuhörerin. Und eine einzelne Träne lief ihr die Wange hinab. Sie sollten den Menschen dienen, ihre blödsinnigen Kriege und Auseinandersetzungen unterstützen. Aber manchmal ist die Natur eben doch dem höchsten Lebewesen auf der Welt überlegen und hat dieser Spezies ihre Fähigkeiten genommen. Wie? Ich verstehe nicht. Welche Pferde strecken ihre Nüstern in den Aufwind? Rike neigte sich neugierig nach vorn und bemerkte, Aufwinde benutzen die Segelflieger und sie sind besonders stark in den Bergen. Richtig, erwiderte Maria, wischte sich mit den Fingern über ihre Wange und setzte hinzu, die fliegenden Pferde taten das auch. Ein verächtliches Kichern löste sich aus der Kehle der Deutschen und sie schlug die Hand vor den Mund. Verzeihen Sie, Maria, aber ich denke, jetzt übertreiben Sie ein wenig. Ich bin 50 Jahre alt, kein kleines Mädchen mehr. Dumm bist du. Die Worte trafen Rike unvorbereitet. Wie bitte? Ich denke, ich gehe jetzt schlafen. Vielen Dank für den Wein. Bleib hier und hör mir zu. Wieder hatte sich der Tonfall der Greisin verändert. Der Satz klang wie ein Befehl. Rieke wollte gerade aufstehen, aber sie gehorchte und lehnte sich zurück. Maria war doch nicht mehr bei Sinnen. In diesem Alter sollte es normal sein, aus dem Langzeitgedächtnis zu berichten. Aber mit der Wahrheit nehmen es die Menschen ihrer Generation oft nicht so genau. Viele leben in ihren Fantasien und können Realität von Fiktion nicht mehr unterscheiden. Vielleicht brachte sie das durcheinander. Ich erzähle die Geschichte nicht jedem, fuhr die alte Dame fort und nahm einen großen Schluck aus ihrem Weinglas. Das solltest du wissen, deutsches Mädel.
Ja, also man merkt schon, da ist irgendein Geheimnis, das diese alte Frau wohl hütet. Und Rieke wird jetzt natürlich verdammt neugierig. Und mit was sie überhaupt nicht rechnet, ist, dass diese alte Dame plötzlich ganz weit zurückschweift in die Vergangenheit und ihr Geschichten erzählt, wo jetzt Mareike auch eine Episode vorlesen wird, aus dem düsteren Mittelalter, aus der Zeit Isabella I., der grausamen katholischen Königin und dem Francisco Pizarro. Was das mit den fliegenden Pferden zu tun hat, diese Episode, das werden Sie jetzt gleich hören.
Francisco Pizarro näherte sich dem Nachtlager. Er ritt langsam und führte zwei Stuten an Stricken hinter sich her. Ihre Fellfarbe war nicht zu definieren, obwohl man an ihren Mähnen erkennen konnte, dass es sich um Füchse handelte. Die beiden Tiere trugen nämlich grobes Sackleinen um ihre Körper. Trüb blickten sie in den dunstigen Morgen. Sofort war Almagro auf den Beinen. Er schleuderte seine Wolldecke achtlos zur Seite und trat auf den Pfad hinaus. »Was bringst du für Schindmähren, Pizarro? Gab es auf der Finca kein anständiges Pferd mehr?« Francisco seufzte und hielt seinen Schimmel direkt vor Almagro an. »Es war Nacht und ich erkannte zwei weitere Soldaten der Königin, die mich beinahe überfallen hätten. Da habe ich die erstbesten Tiere aus dem Stall geholt, die ich gefunden habe.« Almagros Kehle entfuhr ein tiefes Knurren. »Mit diesen Kreaturen werden wir den Hengst nicht locken können. Und warum tragen sie solch seltsame Säcke über dem Fell?« »Ich habe mich auch gewundert, aber der Stoff ist zugenäht. Keine Ahnung, was der Bauer damit bezwecken wollte.« Dann grinste Francisco Pizarro. »Aber die Stuten sind rossig, Almagro. Ihr hättet meinen Schimmel erleben sollen auf dem Weg hierher. Obwohl er ein Wallach ist, zitterten seine Flanken vor Erregung.« Der königliche Scherge stampfte mit dem Fuß auf. Der Tag begann schon mit Schwierigkeiten und er hatte sich doch fest vorgenommen, spätestens am heutigen Abend vor die Königin zu treten und ihr zu verkünden, man habe das Mädchen und das Pferd gefunden. Sollten die Stuten jedoch tatsächlich bereit sein, tragen zu werden, dann hatte dieser Pizarro mehr Glück als Verstand. Rasch drehte er sich um, formte mit den Händen einen Trichter vor dem Mund und rief in den feuchten Morgen hinein, »Männer, aufstehen! Wir brechen sofort auf!« Etwa eine Stunde später setzte sich der Reitertrupp in Bewegung. Das Schnauben der Rösser klang dumpf. Vorneweg ritt Francisco Pizarro mit den beiden Stuten, deren Nüstern verrieten, wie unwillig sie waren. Unerwartet stoppte Almagros Pferd und sein Arm schnellte in die Höhe, um den nachkommenden Reitern das Anhalten zu signalisieren. Seine scharfen Augen richteten sich auf einen Trampelpfad, der sich fast unsichtbar und steil nach Osten in die Berge zog. »Cerro del Sol«, flüsterte. »Da hältst du dich versteckt, du kleines Luder!« Auch Francisco stoppte abrupt und sah sich um. Almagro winkte ihn heran. »Hier geht der Weg weiter!« Der junge Pizarro schaute auf seine Hände, die Zügel und zwei Stricke gleichzeitig halten mussten. »Der Pfad ist viel zu schmal zum Reiten. Das schaffen wir nicht!« rief er aus. »Dann gehen wir zu Fuß und führen unsere Pferde. Absetzen!« Die befehlsgewohnten Soldaten gehorchten sofort. Leises Klirren von Schwertern und Steigbügeln war zu hören, als sie aus den Sätteln stiegen. »Wie soll ich drei Pferde da hinaufbringen? Gib deinem Bruder eins ab, brüllte Almagro, der den jungen Pizarro noch immer nicht leiden konnte. Aber die Zeiten hatten sich geändert. Und es gab wenige Männer im Land, die für Isabellas spezielle Aufgaben perfekt geeignet waren. Seine letzte Reise in die Extremadura hatte ihm lediglich diesen Heißsporn mit den Geschichten vom Gold der neuen Welt in die Hände getrieben. Und er hätte nie gewagt, ohne Rekrut vor Isabella zu treten. Der Aufstieg war beschwerlicher als gedacht. Die beschlagenen Reitpferde rutschten immer wieder auf dem Geröll. Nur die beiden Fuchsstuten kletterten lautlos und geschickt über die losen Steine hinweg. Als die Sonne sich endlich über den Gipfeln erhob und die ersten Strahlen warm und golden auf die felsige Landschaft der Sierra Nevada trafen, veränderten sie zudem ihr Verhalten. »Hey, was soll das?« rief der überraschte Francisco aus. Mit einem unerwarteten Sprung nach vorne riss ihm die Fuchsstute den Strick aus der Hand und galoppierte davon. Sie hatte Schweif und Hals aufgestellt. In diesem Moment stieg die zweite Stute. Ihre schlanken Vorderbeine wühlten in der Luft und ihr Körper begann zu beben. Sie hob den Kopf und sog den leichten Morgenwind in ihre geblähten Nüstern. Hernando, dessen Wissen um Pferde ebenso lückenhaft war wie das seines Bruders, erschrak und der Halsstrick entglitt ihm. Sofort folgte sie der Artgenossin den Berg hinauf. Die Säcke, die um ihre Leiber genäht waren, blähten sich auf und plötzlich schienen die Stuten an Leibesfülle zuzunehmen. Das Sacklein bewegte sich, als würden riesige Schlangen darunter zum Leben erwachen. Einer der Soldaten sank auf die Knie und bekreuzigte sich. Allmächtiger Gott, bewahre uns vor dem Bösen. Almagro packte den Mann am Kragen seines Wamses und zog ihn grob nach oben. Jetzt wird nicht gebetet, Soldat. Ich glaube, der Schweinehirt hat die richtigen Tiere ausgewählt für diese Mission. Ein schrilles Wiehern ertönte und der Wind trug es den Berg hinauf. Die zweite Stute hielt inne, erhob sich erneut auf die Hinterbeine, dann wieherte auch sie. Carmen erwachte auf ihrem harten Lager. Sie spürte ihre Glieder nicht mehr, doch darauf konnte sie jetzt keine Rücksicht nehmen. Der graue Hengst stand in der Höhle wie eine aus Stein gemeißelte Statue. Bewegungslos starrte er auf den schmalen Höhleneingang, durch den schon das Morgenlicht sickerte. Sofort erfasste das Mädchen die Lage. »Jugador, nicht! Bitte nicht!« Carmen sprang auf die Beine und ein unsäglicher Schmerz breitete sich in ihrer linken Wade aus. 1000 Nadelstiche fuhren ihr durch den krampfenden Muskel, doch sie konnte das Unvermeidliche nicht mehr verhindern, denn das Pferd hob den Kopf, blähte die Nasenlöcher und wieherte. Carmen hielt sich die Ohren zu. Verstärkt durch die felsigen Wände der Höhle klang Jugadors Ruf wie der Schall einer Kriegstrompete. Dann fing er an, wie ein Stier auf dem harten Boden zu scharren. In diesem Moment drang das unverwechselbare Geräusch von vielen Pferdehufen herein und Carmen war, als würde ihr Herz einen Schlag lang aussetzen. Panische Angst überflutete ihren Verstand. Der Schmerz in der Wade war vergessen. »Wir müssen hier weg«, schrie sie in höchster Verzweiflung, hob den Hanfstrick vom Boden auf und befestigte ihn an Jugador de Vientos verziertem Halfter. Dann schwang sie sich auf seinen Rücken. Der Hengst hatte die Flügel fest an den Körper gepresst, sodass das Mädchen ihre Beine darüber legen musste. Jugador fuhr herum und schnappte mit den Zähnen nach Carmen. Hastig schickte sie sich an, ihre Knie unter die seltsam feinen Flughäute zu stecken, nahm den improvisierten Zügel auf und duckte sich tief über seinen Hals, um durch den schmalen Durchgang zu passen. Die Geräusche des Reitertrupps waren näher gekommen. Außerdem wieherten die beiden Stuten immer und immer wieder. Für das Mädchen gab es keine Zeit mehr zu überlegen. Sie musste handeln. Vorsichtig bewegte sie die Beine unter Jugadors Flügel. »Flieg, mein Guter! Jetzt oder nie!« Der Grauschimmel zitterte am ganzen Leib. Seine großen Augen starrten hangabwärts. In diesem Moment stürmten die wiehernden Stuten heran. Als sie Rugador erblickten, bremsten sie abrupt und sprangen übermütig in die Luft. Ihre Schweife waren hoch aufgerichtet. Dann drehten sie um und galoppierten den steilen Hang wieder hinab, genau auf die Reitergruppe zu. Carmen schrie auf, denn Rugador trabte los und folgte ihnen. »Spreiz deine Flügel! Du musst fliegen! Fliegen!« Sie spürte ein Zucken in seiner Schulter. Die starken Oberarmknochen stemmten sich dem Wind entgegen. Die Flughäute spannten sich auf, Gras und Steine sausten unter den Hufen nur so dahin. Der Hengst fing an, die Schwingen zu bewegen, aber er hatte keine Erfahrung damit. Seine fliegenden Vorfahren hatten das Anstellen der Flughäute und eine hohe Geschwindigkeit für das Abheben vom Untergrund genutzt. Mit den riesigen Flügeln hatten sie erst geschlagen, wenn die Hufe bereits in der Luft waren. Durch den Flügelschlag verloren Rugadors Vorderhufe zwar kurz den Bodenkontakt, die Hinterbeine schleiften aber noch über den felsigen Boden und bremsten ihn ab. Wie in Zeitlupe schoss der Pferdekörper ein Stück durch die Luft, drehte sich auf die Seite und prallte auf den Untergrund. Carmen wurde von seinem Rücken geschleudert, überschlug sich mehrmals und blieb reglos in einem der dornigen Büsche liegen. Almagro hatte alle Hände voll zu tun, um Isabellas Reitertrupp vor einer Flucht zu bewahren. Direkt vor den Augen der Soldaten hatte sich ein Pferd von beeindruckender Größe für einen Moment in die Lüfte begeben. Nun lag es in der Wiese, mit abgespreizten Flügeln, so ausladend, wie sie ein Mensch noch nie zuvor bei einem Tier gesehen hatte. Einige holten den Rosenkranz hervor und beteten leise. Selbst Francisco und Hernando starrten mit großen Augen auf das eigenartige Tier, welches langsam den Kopf hob. Isabellas Zeichnung war das eine. Aber ein ausgewachsenes Pferd zu sehen, aus dessen Schultern Flügel ragten, das überstieg jegliche Vorstellungskraft, Herr Bruder. Rugador del Viento versuchte aufzustehen. Seine noch immer gespreizten Schwingen hinderten ihn am Aufstehen, aber als sich die übermütigen Stuten näherten, stützte er sich energisch mit den Vorderbeinen ab, dann erhob er den Körper und schüttelte sich. Die Flughäute zog er sofort zurück und presste sie fest an sein Fell. Almagro lief auf das Pferd zu und packte den herabbaumenden Strick. »Nun hab ich dich, mein fliegendes Schlachtross«, rief er triumphierend.
Also man sieht schon, auch im Mittelalter gab es diese Spezies mit den Flügeln scheinbar schon und die alte Maria berichtet darüber. Jetzt gehen aber die Geschichten der alten Dame natürlich noch viel weiter. Der Band 1 endet quasi mit dem Tod der alten Dame. Sie ist immerhin schon 99 Jahre alt und sie konnte leider ihre Geschichte nicht mehr vollenden. Denn im letzten Teil der Geschichte spielt sie ja selbst dann eine große Rolle. Und die Geschichte wird außerdem sehr konkret und man merkt schon, was da verdammt viel Wahrheit in der Geschichte ist. Deswegen jetzt exklusiv zum Erscheinungsdatum heute noch eine Episode aus dem Band 2 mit dem Untertitel Velludo. Da erzählt nämlich jetzt ihr Lebensgefährte José, der noch etwas jünger ist, also so Ende 80, die Geschichte zu Ende. Und Rike lauscht der Geschichte wieder. Wir begeben uns jetzt in die Zeit von General Franco, 1940, Zweiter Weltkrieg.
Das Pegasus-Gen, Velludo. Albrecht richtete ungerührt das Wort an den kleinen Spanier. Haben Sie da eine Verletzung? Sie sind ja von der schnellen Sorte. Warum glauben Sie denn, dass ich mit Ihnen nicht über Pferde reden will? Einen Moment lang zögerte der Betrunkene, aber die Aussicht auf weiteren Alkohol trieb ihn schließlich dazu, den Stuhl aufzustellen und sich erneut zu den beiden Deutschen zu setzen. »Dann erzählen Sie uns davon«, ermunterte ihn Albrecht und winkte dem Wirt zu, mehr Wein dran zu bringen. Eduard hustete und kniff die Augen zusammen. »Ach, So ein Mistvieh hat mir mein linkes Bein zertrümmert. Es brach so kompliziert, dass es krumm zusammengewachsen ist. Wir könnten das Bein in Deutschland problemlos röntgen und sogar operieren. Ich bin Arzt, warf von Barretz ein. Sie sind ein Doktor der Medizin? Was treiben Sie dann hier im Süden Spaniens? Kumpel, ich spüre förmlich, dass du uns bei der Suche helfen kannst. Der Mediziner näherte sein Gesicht und unterdrückte den Ekel, der ihm in die Kehle stieg. Eduard Cortez stank erbärmlich nach Alkohol und Pferd. Vor über 400 Jahren lebten hier in Granada besondere Rösser. Er ließ seine Worte wirken und wartete, bis der Wirt ein weiteres Glas Weinbrand vor dem Betrunkenen abgestellt hatte. Diese Tiere trugen Flügel wie Vögel, und die Sierra Nevada war ihre Heimat. Liege ich richtig? Spanier. Der letzte Satz war kaum mehr als ein Flüstern. Cortez trank gierig. Man konnte seinen Augen ansehen, dass er sich allmählich beruhigte und der Weinbrand den Schmerz im Bein betäubte. Haben Sie Zeit für eine längere Geschichte? Fragte er plötzlich grinsend. Dann begann er seinen Monolog, berichtete von der jungen Bauerntochter Carmen und dem Hengst, welche Königin Isabella im Mittelalter bereits für ihre fliegende Armee nutzen wollte. Der Wirt schüttelte unglaublich den Kopf, murmelte einige spanische Flüche und verließ die Gaststube. Er kannte die Märchen des ewig betrunkenen Cortez zu Genüge und glaubte davon kein Wort. Langsam glitt die Dämmerung über Pinos Genil, während Eduard Cortez noch immer erzählte. Da der Wirt sich nicht mehr die Mühe machte, sich um die Gäste zu kümmern, hatte Albrecht kurzerhand eine neue Weinbrandflasche vom Regal hinter dem Tresen organisiert. Der Spanier war ziemlich betrunken, aber seine Geschichten erzeugten Wirkung bei den Deutschen. Die Wissenschaftler klebten förmlich an dessen Lippen. Endlich hatten sie die ersehnte Spur für ihren Führer gefunden. Als fahles Mondlicht durch die Scheiben der Kneipe hereindrang, erschien der Wirt in der Tür, die zur Küche führte. »Wir schließen jetzt«, knurrte er und kramte seinen Geldbeutel aus der Hosentasche. »Zeit für die Rechnung!« Zielsicher schlurfte er zu dem Tisch, an dem die drei Personen die Köpfe zusammensteckten. Die bemerkten den dicklichen Wirt und tauschten Blicke aus. Von Barretz erhob sich flink wie eine Katze. Er packte den ungepflegten Mann am Arm. Albrecht schnellte ebenfalls in die Höhe. Zu zweit schleppten sie den überrumpelten Gastwirt zur Eingangstür und stießen ihn grob auf die Straße. »Du schließt, nachdem wir mit unserer Unterredung fertig sind. Wenn wir abreisen, dann bezahlen wir dich.« Mit diesen Worten schloss von Barretz die Holztür. Seelenruhig schlenderten die beiden Deutschen zurück zum Tisch. »Wo waren wir stehen geblieben?«, fragte Friedrich. In dem Moment rutschte Eduard Cortez vom Stuhl. Der Alkohol tat seine Wirkung und er schlug hart auf den Fußboden auf. »Eines dieser geflügelten Ungeheuer hat mich zum Krüppel gemacht«, lallte er dann. Dann verlor er das Bewusstsein. »Hast du das gehört?«, fragte Christian und konnte seine Freude nicht mehr verbergen. »Wir sind auf der richtigen Spur. Dieser Besoffene wird uns zum Durchbruch verhelfen.« Albrecht grinste, nahm die halbvolle Flasche mit spanischem Weinbrand auf und setzte sie an die Lippen. »Auf die Operation Flügelschlag!« Er salutierte militärisch korrekt vor seinem Kollegen.
Das war jetzt quasi der letzte Teil von Marias Geschichte, aber die ganze Geschichte geht natürlich noch weiter, geht dann irgendwann in die Neuzeit Und es wird noch ganz kräftig zur Sache gehen mit den fliegenden Pferden, das kann ich Ihnen versprechen. Ich hoffe, ich konnte Sie neugierig machen auf das Pegasus-Ding, Bahn 1 und Bahn 2. Vielen Dank.